Hirn gehört, dein Podcasten von und mit Carsten Brocke. Hier geht es nicht um Mindset-Gequatsche, hier geht es um echtes Brainset. Neurowissenschaft, die dein Denken verändert. Nothing changes, if nothing changes.
Hallo Joey, schön, dass du da bist. Ich bin sehr erfüllt, glücklich und ich gebe auch zu, sehr stolz, dass wir heute ein paar Stunden sogar miteinander verbracht haben, uns toll unterhalten haben. Und dieser Podcast, den wir heute machen, hat so ein spezielles Thema, das heißt 29.750. Ich erklär kurz, was das ist und dann begrüße ich ganz herzlich den Joey hier. Also 29.750 sind die Anzahl der Tage, die ein Mensch im Durchschnitt auf diesem Planeten lebt.
Ja.
Und die Frage ist, was mache ich eben, da ja scheinbar die Zeit begrenzt ist auf diesem Planeten zwischendurch. Und als ich dich kennenlernen durfte, auch über deine Events, die du gibst, habe ich festgestellt, dass du ja diese Zeit deines Lebens sehr außergewöhnlich verbringen möchtest. Mit deiner Familie, übrigens auch mit deiner Musik, aber vor allen Dingen in den letzten Jahren ja auch mit deiner Art und Weise des Lebens. Und ich bin sehr glücklich und ich freue mich, dass ihr heute den Joey auch hier hört und erlebt. Also willkommen beim Podcasten oder beim Hirn gehört, lieber Joey.
Ich freue mich, Carsten. Es ist eine große Ehre und ich bin großer Bewunderer von deiner Arbeit als Speaker. Ich habe deine Arbeit auf der Bühne gesehen und finde, dass du halt einfach einen absoluten Mehrwert gibst an das komplette Publikum, die dann halt in einen Satz vielleicht, dass die Menschen, die dann rausgehen, die fühlen sich mutiger, dass sie mit Mut geladen sind und dass sie dann ihren eigenen Weg, wofür die brennen, halt verstärkt nachgehen. Also du gibst die Leute Erleuchtung und ich finde dieses Podcast mit 29.750 Tage, ja, das Awareness zu wissen. Vor 3,5 Jahren ist meine Schwester Barbie Kelly mit 46 Jahre jung von uns gegangen und das waren keine 29.000, sondern es waren fast die Hälfte weniger. Und da ist mir nur eins bewusst geworden. Das einzige Positiv, was ich mitgenommen habe, ist, es gibt nur ein Leben und jeder Tag zählt. Und wenn ich Ziele und Träume habe, nicht so lange warten, weil es ist irgendwann leider vorbei.
Mein Schatz Jasmin sagt ja immer zu mir, wir verballern ja sehr viel Zeit so im Leben für nichts und wieder nichts.
Ja.
Und es ist ja nicht zurückzuholen. Sie sagt immer gerne zu mir, ich glaube, es ist klug, Momente zu entdecken. Mhm. Also nicht Zeitabläufe, nicht bestimmte Situationen, sondern Momente zu entdecken und diese Momente zu verinnerlichen und zu genießen.
Mhm.
Das machst du ja in den letzten Jahren ganz viel. Also du bist ja viel unterwegs, bist viel auf Reisen, hast auch Zeit für deine Familie, wie ich merke, weil du sie immer wieder mit einbeziehst in deinen Lebenslauf und umgekehrt übrigens auch. Was sind für dich die Momente, wo du sagst, warum mache ich das alles? Was möchte ich denn für mich in diesem Leben erreichen, sagen, tun? Was treibt dich an?
Das sind natürlich verschiedene Abschiede im Leben mit 52. Sieht man Sachen anders als mit 42 und 32, ist vollkommen klar. Beruflich bin ich weitergekommen, als ich je geträumt habe. Ich wollte immer in der Selbstständigkeit gehen, ich wollte immer freier Unternehmer sein. Das hat auch alles geklappt und ich habe ein Team, ich habe 9 Mitarbeiter und wir sind ein starkes Team. Wir arbeiten auch so in dem Bereich, wovon ich dann halt gerne erzähle, weiter. Oder allgemein No Limits oder vielleicht der Spruch, das ganze Lebensmarathon für jeden. Man hat mich diese Frage vor kurzem gefragt und die Prioritäten haben sich ein bisschen, sag ich mal, verändert, mehr in Richtung Familie. Ich würde gerne gesund bleiben und würde gerne so viele Jahre wie möglich auf der Erde bleiben. Und ich würde gerne sehen, wie meine 4 Kinder halt tolle Partnern, ich hoffe, finden, wie die auch selber dann Eltern werden und dass ich für die Familie auch da sein darf und die Familie Schutz gebe und dass ich das erlebe. Natürlich in Verbindung mit das Thema Arbeit ist meine Berufung, die ich liebe, in Verbindung mit das Thema Abenteuer. Man ist ja mit 52 kein Leistungssportler mehr. Man ist aber trotzdem sportlich und trotzdem dieses Jahr sind wir den Race Across America zum 5. Mal angegangen und nächstes Jahr mache ich das auch. Und dafür muss ich trainieren und das ist ein Wettkampf und wir wollen nächstes Jahr auch auf Zeit fahren, also aufs Podest oder gewinnen im besten Fall. Und dafür muss ich mich vorbereiten, machen und tun. Das sind Ziele, die man sich setzt. Aber du hast es ja erwähnt, dieses Jahr war ich außerhalb von Europa, weil in Europa reisen wir viel für Vorträge. Also vor kurzem in Portugal und in Spanien und auf Malle und Österreich, Schweiz und überall. Aber zum Beispiel in Südamerika war ich in 4 Länder, in Afrika in 5 Länder. Jetzt Ende des Jahres bin ich dann halt in den Emirates. Da freue ich mich. Das mache ich dann auch in Verbindung mit meiner Familie. Waren wir in Afrika, eine Mischung aus einer Art Urlaub, aber Locations scouten um den nächsten Challenge, die wir nächstes Jahr machen. Also in dem Fall mache ich das mit einem Freund von mir, ich sag mal den Adventure Buddies nennt sich dieses Project. Und so verbinde ich halt, dass man doch jetzt mehr Zeit mit seinen Lieben verbringt, weil jeder Tag ist kostbar.
Das Gehirn entscheidet ja immer auf der Grundlage von einer sogenannten Wertestruktur. Alles, was wir machen, kostet ja Energie. Mhm. Und das Gehirn hat ja die Aufgabe, uns das Leben zu sichern. So, und sagt natürlich, ja, du kannst gerne Energie verbrauchen, aber ich bestimme hier mal ein bisschen mit, wofür du das so alles verbrauchst. Ne? Mhm. Deswegen fallen uns Veränderungen schwer, weil Veränderung heißt Energie aufwenden. Was ich kenne, kenne ich. Das kostet weniger Energie.
Ja.
Wenn ich was Neues entdecke, kostet wieder viel Energie. Deswegen bleiben ja viele so bei alten Schuhen
ja.
Und ändern nichts, weil es ja Energie kostet. Du hast ja heute Nachmittag auch noch wie hast du das genannt? Was hast du heute?
Ich habe eine Autogrammstunde.
Eine Autogrammstunde, so. Und die Autogrammstunde hast du ja, weil du wieder etwas auf die Beine gestellt hast.
Genau, wir haben ein Buch rausgebracht über den Rhein. Also der Rhein ist der wichtigste Fluss und ich glaube auch der größte in Europa.
Und wer ist wir?
Ein Kumpel von mir, der heißt Till.
Mhm.
Und wir sind von Konstanz nach Rotterdam gepaddelt mit einem kanadischen Kajak. Dieses Projekt haben wir vor 6 Jahren in die Amazonas-Fluss in Brasilien. Und 3 Jahre zuvor oder 4 war es Yukon, also Nord. Das Konzept ist, wenn wir an dem Konzept dranbleiben, dass wir 4 Kontinente, 4 große Flüsse. Und das ist ja auch 2 Kumpels, die dann halt etwas in der Abenteuer, in der Wildnis machen und etwas zusammen erleben. Und dann wird ein Buch rausgebracht und dieses Buch ist einfach etwas, was hinterbleibt. Buch ist etwas, wie viele Bücher hast du geschrieben?
Mittlerweile 7.
7 Bücher. Und kannst du, Carsten, empfehlen? Beispiel vor kurzem, jemand fragte mich, ja, du hast ein Buch geschrieben und dann haben wir gesprochen. Ich sage, warum schreibst du nicht ein Buch? Jeder Mensch soll ein Buch schreiben. Ich stell mal vor, Carsten, mein Großvater, mein Urgroßvater, hätten ein Buch geschrieben. Weißt du, wie viel ich von meinem Großvater und Urgroßvater weiß? Gar nichts. Nix. Gar nichts. Selbst mein Vater. Also es ist, wenn die geschrieben hätten, wer alles dazugehörte, was alles gemacht ist, was Höhen und Tiefen und alles drum und dran, das wäre doch Wahnsinn. Ja? Du hast erzählt, ich glaube, dein Vater hat ein Buch geschrieben. Ich stell mal vor, der hätte diesen Buch nicht geschrieben.
Ja, das stimmt. Ich glaube ja, dass wir machen ja jetzt einen Podcast. So,
ja.
Warum machen wir den? Das ist ja einer der Gründe, warum wir hier zusammensitzen. Wir haben was zu sagen, aber es soll ja auch was bleiben. Es soll Menschen erreichen, es soll Menschen bewegen.
Ja.
Und ich habe den Eindruck, das Buch wurde ja schon 1000 Mal totgesagt. Und wie ich feststelle, bei jeder Buchmesse kommen immer mehr Menschen, die wieder lesen.
Ja.
Weil es etwas ist, was bleibt, was haptisch ist übrigens auch, was du anfassen kannst, woran du dich erfreuen kannst. Und ich glaube, dass jeder, der etwas zu sagen hat, das Sagen nicht nur lassen sollte, es auch schreiben sollte, weil dann kann ich es mal nachlesen, mal nachblättern.
Mhm.
Wir sind ja bei Instagram, wir sind ja bei TikTok bist du übrigens auch, ich auch, warum auch immer, kriegen wir später noch raus. Aber wer weiß, in 3 Jahren kennt es vielleicht gar keiner mehr.
Ja.
Eine Bibliothek wird es in 5 Jahren noch geben und in 100 Jahren und wahrscheinlich sogar noch in 300 oder 400 Jahren.
Genau.
wenn wir also über Werte reden und wenn wir über Spaß reden und beides zusammenkommt, dann wird ja ziemlich viel Energie freigesetzt. Ich kenne es aus meinem Leben auch. Wenn ich mir etwas wirklich vornehme und Freude daran habe, dann geht es mir auch relativ gut von der Hand. Ja. Es ist zwar anstrengend, es kostet Kraft, manchmal kostet es das Wochenende noch den letzten Cent, aber es macht Spaß und erfüllt mich. Das ist, so, glaube ich, das Wort, Erfüllung. Und ist das bei dir dann auch so, dass du besonders viel bei den ganzen Sachen, die du so alle machst? Letztes Mal hat einer gesagt, Mensch, wenn du mit Joey zusammenarbeitest, mach doch mal was zusammen. Da hat er gesagt, bin doch nie irre. Ich komme ja oben nach einer Woche. So, und da hat er sich halt totgelacht. Macht das dir den großen Spaß und die Freude plus die Energie, die du aufwendest? Oder steckt da noch mehr dahinter? Motivation für andere, zeigen, was alles möglich ist. Was ist der Antrieb?
Der Antrieb ist, das zu tun, was man natürlich liebt. Sonst würde man es nicht tun. Mhm. Weil
na doch, gibt ja viele Menschen, die was tun, obwohl sie es nicht lieben.
Das stimmt, ja. Aber ich habe die Möglichkeit zu wählen. Ich bin in der Position, wo ich dann sagen kann, also ich rede jetzt über das Finanzielle.
Weil ja, die hast du ja aber auch erarbeitet.
1000%. Wir haben hier in Berlin auf dem Alexanderplatz, wo ich heute übernachtet habe.
Ja, genau.
Da in diesem Hotel da geschlafen. Park Inn heißt das.
Ja, der Bunker.
Genau, ich dachte, ich buche mal ein billiges Hotel. 178 Euro für ein 12 Quadratmeter Zimmer.
Mit einem Blick auf eine Baustelle.
Mit einem Blick auf die Baustelle, weil in Berlin ist momentan Messe.
Ja.
Und dann kostet das Zimmer doppelt so viel. Und da dachte ich, gut, dann egal, ich muss irgendwo übernachten, also machen wir das. Übrigens, ich kann mich erinnern, vor der Wende haben wir in diesem Hotel geschlafen, als wir mit der Kelly Family eingeladen worden sind vom Kulturministerium im Osten und wir spielten in Berlin beim Kessel Buntes.
Mhm.
Und 17 Tage vor Mauerfall waren wir das zweite oder dritte Mal hier und spielten in Cottbus in der Stadthalle eine komplette Show der Kelly Family, 90 Minuten. 17 Tage später ist die Mauer gefallen und diese Kelly Family Show in DDR-Fernsehen 1 ist nie ausgestrahlt worden.
Aber die gibt's wahrscheinlich noch irgendwo.
Wir haben das.
Wir müssen mal bei YouTube gucken.
Wir haben ein VHS drauf.
Ach so.
Das heißt Kelly Family in the DDR.
Ja, aber daraus kann man doch mal was machen. Ja,
das hat sich in die 90er Jahre, als wir ein bisschen bekannt waren, nicht millionenfach verkauft, aber vielleicht sogar sechsstellig. Ich weiß es nicht. Muss ich mal in der Archiv reingucken. Auf jeden Fall, uns verbindet natürlich auch viel hier nach Berlin und Osten.
Ja, du bist jetzt in Pankow, ne? Sonderzug genau. Nach Pankow, also ist ja nun mal Osten.
Da gibt es diesen Song von Udo Lindenberg,
genau,
ne?
Genau.
Wo er damals, da gibt es diese weltbekannte Bilder, wo er mit Honecker
die Gitarre übergibt.
Richtig. Und danach gab es Stress. Danach hat er quasi
das gesagt, stimmt.
Im Osten ist doch nicht alles so schön, wie man denkt. Ja, fehlt dann doch an ein paar Kleinigkeiten, Freiheit auf jeden Fall.
Wir hatten nichts.
Eine Frage, Carsten. Wie ist es, sag mal, im Gehirn zum Beispiel? Ich habe 4 Kinder, ne? Es gibt manche, die lernen schneller als andere. Wo kommt sowas? Ich meine, der eine schreibt zum Beispiel 1-Noten und ich, wenn ich in der Schule wäre gewesen, dann wäre ich, wenn ich Glück, eine 3 oder 4 schreiben. Aus Einstahl, gleiche Eltern und alle 4 Kinder haben unterschiedliche, sag mal, Stärken.
Ja, gut so. Weil die Eltern haben ja auch unterschiedliche Stärken.
Mhm.
Und wenn wir uns das heißt Epigenetik übrigens, so heißt das, also es werden vorgeburtlich verschiedene Gene angesteuert.
Okay.
Also deswegen Epigenetik. Genetisch sind die alle von euch.
Ja.
So. Ich mache das immer gerne am Beispiel eines Zwillings. Also als eineiger Zwilling liegt ja einer oben und einer unten.
Ah, okay.
So, der unten kriegt schon was anderes ab als der oben. So, die wären schon unterschiedlich. Obwohl sie sogar eineich sind, wären sie epigenetisch unterschiedlich. Und so ist das dann eben auch, das können wir nicht beeinflussen. In dem Bauch deines Schatzis gab es eben deine Gene und ihre Gene und die wurden epigenetisch unterschiedlich angesteuert. Also einer wird eher ein bisschen extrovertierter, einer wird eher sachlich orientierter. Ich nehme mal meine Familie, meine Schwester ist unser Bärchen. So, ich bin der Jüngste übrigens, nur für euch als Tipp. So, also meine Schwester ist unser Familienbärchen.
Ja.
Mein Bruder ist ein Sachtyp, dem gibst du Geld und sagst, vermehre es und er zählt die Cents nach und weiß es. Geht mir völlig an allem vorbei, langweilt mich zu Tode. Und dann bin ich der Kreative, der sagt, ich bin ein bisschen extrovertierter, ich gehe nach außen, ich will lernen, ich will büffeln, ich will was anderes machen.
Ja.
Wir sind alle drei komplett unterschiedlich. Weil andere Gene angesteuert wurden. Aber wir haben alle dieselben Eltern, also hoffe ich. Ich habe meinen Bruder noch nicht gefragt, aber ich kann ja noch mal fragen. Tatsächlich ist das alles. Und dann sind wir sozialisiert worden. Du ja auch.
Mhm.
Also erinnere dich kurz an deine Kindheit. Bist du sozialisiert worden?
Ja.
Und zwar richtig, ne? Du hast vom Alexanderplatz geredet.
Genau, wir haben auf dem Alex und in ganz Europa auf der Straße gespielt.
Eben.
Von den 70er Jahren bis Sommer 94. Und ja, das war eine ungewöhnliche Schule. Meine Eltern wollten nicht, oder mein Vater wollte nicht, dass wir ganz klassisch normal in die Schule gehen, dass wir halt sogenannten Homeschooling lernen und dass wir musikalisch auf der Straße spielen, und das ist unser ja, Arbeitsinhalt des Lebens, wo wir halt dann Kommunikation, natürlich hast du auf der Straße, wenn du Musik machst und wenn du eine Familie bist und alles bunt und unterschiedlichen Altern, hast du viel Kommunikation mit vielen Menschen.
Ja, weil wir eben über Sozialisierung geredet haben. Sicherlich ist in deiner Epigenetik dann eine Veranlagung eben mit drin, dass draußen Abenteuer, unterwegs sein, Welterkunden hängen geblieben sind in deinem Brain, dass das etwas ist, was dich sozialisiert hat, dass du es brauchst. Ihr seid ja alle ein bisschen anders als so ein Durchschnitt, ne? Der eine macht Musik, der nächste sagt, ich mach mal was ganz anderes.
Ja.
Also Musik begleitet euch ja alle die ganze Zeit, also muss man dazu sagen, das ist ja geblieben. Aber unabhängig davon, so wie ich eben aufgewachsen bin als jemand, der, ich habe eine ziemlich harte Erziehung gehabt. Also mein Vater hat manchmal so gesagt, der Gürtel hat zwei Motive. Einer ist für die Hose. Meine Mutter hat mit mir immer diskutiert damals. Das fand ich dann nicht so schön, weil das ging, dauerte länger. Mein Vater hat mir einfach eine geknallt, dann war Ruhe.
Okay.
So, da habe ich gedacht, wenn ich mal Mist gebaut habe, habe ich regelmäßig. Dann war es ganz schön, hoffentlich ist mein Vater da, weil dann war es vorbei. Aber es hat ja auch geprägt.
Ja.
Ne? Disziplin, Härte, Durchhaltevermögen, auch das habe ich ja alles in meiner Jugend kennengelernt. Ne? Ja. Nicht aufgeben dürfen, sich weiterbilden, sich ständig entwickeln. Mein Vater war Professor für Ökonomie.
Okay.
So, also ganz hochgebildete Persönlichkeit. Er hat immer gesagt, wir konferieren, mein Sohn. Also wir haben nicht miteinander gesprochen, wir haben konferiert.
Okay.
Ja, ja, also Professor, Doktor, Doktor. So, das
dein Vater war Professor, Doktor,
Doktor, Ökonom.
Aber hast du deinem Vater gesiezt oder Vater gesagt?
Nee, das war noch schlimmer. Er hat gesagt, Vater redet.
Okay.
Also nicht ich, sondern Vater redet jetzt. Und dann gingen die Augenbrauen hoch und dann wusstest du Bescheid. Ich glaube, ich habe tatsächlich, ist ähnlich wie bei dir, ich habe von meiner Mutter, die ist ja ähnlich wie bei dir, sehr früh gestorben. Meine Mutter ist sehr früh gestorben und sie war Journalistin und von der habe ich die Schreiberei, Lese und Kunst, okay. Musik,
ja.
Ich spiele Gitarre und sowas. Ne? Die Kunst haben wir von meiner Mutter und die Disziplin, Härte und Durchhaltevermögen und Ehrgeiz haben wir von unserem Vater.
Wahnsinn.
Bekommen.
Ja.
So, also ich habe ja damals nicht drüber nachgedacht, Joey. Das haben wir ja einfach so mitgekriegt.
Mhm.
Weil war bei dir wahrscheinlich nicht anders. Das war so und dann wurde es gemacht.
Mein Vater war anders natürlich, aber der war wie auch dein Vater, aber vielleicht dann auch wieder anders, sehr streng. Es gab nie Lob.
Nee, bei mir also, auch nicht.
Es gab nie Lob. Mein Vater hat nur einmal ist ihm in das Meeting ausgerutscht und da standen die Hälfte meiner Geschwister und die waren alle sprachlos und das lief so, ich war zuständig in der Firma für die Konzerte buchen, das Booking. Und das Booking ist, sag ich mal, es ist ein harter Job, weil jeder Tag, der vergeht, ist ein neuer Tag, den du buchen musst. So funktioniert das bei, natürlich spielt man jetzt nicht 350 Konzerte im Jahr, aber wir haben zu Höchstzeiten da bis zu 180 Konzerte im Jahr, weil wir auch am Wochenende immer Doppelshows hatten, weil wir ein Familienpublikum haben. Und da muss man sehr viel Booking. Und da gab's irgendwie so Stress. Gab Meetings über Meetings über Meetings. Also das wäre mir auch lieber gewesen, einfach eine Ohrfeige als drei Tage am Stück Meetings, bis du dann irgendwann einfach
kratzt. Irgendwann gibst du auf.
Genau. So. Und der sagte einmal, ich hatte ja, ist es jetzt gut oder was? Ja, hast gut gemacht. Und dann gab's wirklich in diesem Meeting Stille. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass er es auch bereut hat, dass er es gesagt hat. Es ist auch rausgerutscht. Und ich weiß nicht, wie du aufgewachsen bist, aber ich bin mit Druck aufgewachsen. Also mit richtig, richtig Druck. Und er hat aber nicht alle so erzogen, sondern halt, wahrscheinlich hat er analysiert, dass ich mit Druck arbeiten kann und mit Druck auch wachsen, was ich nicht empfehlen kann, weil du, ich glaube, wenn du Kinder mit Druck aufwächst, entweder die packen das oder die brechen, ne? Und natürlich auch als junger Mensch willst du auch beweisen, dass du auch ein einzelstarker Mensch bist. Und er hat geprägt. Ich bin sehr dankbar für dass ich bei ihm als ich meinen Vater als Vater hatte. Aber ich würde nicht seine Erziehung heute empfehlen.
Also ihr übrigens, wenn mein Vater nicht kritisiert hat, war das Lob.
Hm?
Das war schon mal Lob. So, und tatsächlich, er hat mich auch einmal gelobt.
Okay.
Und zwar eigentlich zweimal, aber wirklich nur eigentlich. Also, ich hatte meinen Pilotenschein.
Ja.
Und habe meine Familie eingeladen und wir sind in der Nähe von Harz nach Ballenstedt geflogen. Und in Ballenstedt haben wir seinen Geburtstag gefeiert. Und haben dann Nalken ins Flugzeug gepackt, haben wir zu dritt als Kinder angepackt, ins Flugzeug gesetzt und dann bin ich mit ihm zum Brocken geflogen.
War das ein Privatflug?
Ja, ich bin geflogen, ich war der Pilot. Also
okay.
Haben wir meinen Vater eingeladen,
ja.
Der war ja schon 80.
Ja.
Und dann bin ich zum Carsten Brocke, fliegt mit Kuno Brocke zum Brocken.
Okay.
Zum Berg.
Ja.
Und dann sind wir da rumgeflogen und dann 3 Stunden später sind wir wieder gelandet. So, dann ist er wieder ausgestiegen und dann hat er mir auf die Schulter geklopft und hat gesagt, mein Sohn, fliegen ist aber auch nicht schwer, ne?
Hat er gesagt.
Das war das erste Lob in meinem Leben. Ich dachte, Alter, ich habe 1,5 Jahre trainiert. Aber fliegen ist auch nicht schwer, sei ehrlich. So, weil ich hatte ihm im Flugzeug alles erklärt und so, sagte, und da habe ich ihm die Steuerknöpfe gegeben, das hier, und dass ich mit den Füßen die ganze Zeit gelenkt habe, hat er ja nicht gemerkt.
Okay.
So, aber wie auch immer. Also fliegen, dort war das erste Fastlob. Und das zweite war dann, da war er hier, wo wir jetzt vorhin gesessen haben, im Wohnzimmer, und hat er gesagt, hat dasselbe, was du ihm gesagt hast, gesagt übrigens. Eigentlich bereue ich, dass ich dich nicht gelobt habe und dir keine Anerkennung gegeben habe, weil erst sehr spät habe ich erkannt, dass du tatsächlich aus deinem Leben was gemacht hast.
Okay. Hat er das
vorher erlebt, nicht?
Hat dein Vater erlebt, dass du halt, ich sag mal, die erfolgreichsten Unternehmen, die erfolgreichsten Mitarbeitern, Inhabern, wir reden über Menschen, die quasi Zehntausende von Mitarbeitern beschäftigen, die Menschen, die Vermögen sind, also die vermögendsten Familienunternehmen in Deutschland. Hatte das mitbekommen, dass du einer von den, sag ich mal, Top 5 besten Speakers in Deutschland, Österreich, Schweiz, also im deutschsprachigen Raum halt?
Tatsächlich hat er mit, ich habe den sogar mitgenommen.
Okay.
Nach Dresden in ein großes Event.
Ja.
Ich glaube, wir waren 800 Teilnehmer.
Ja.
Hab dann auf der Bühne gesagt, Mensch, besonders stolz bin ich heute, dass mein Vater da ist und ja. So weiter. Und das war eine Pause zwischendurch. Und bin natürlich dann zu meinem Vater in der Pause. Und dann umringten alle meinen Vater, nicht mich, und gratulierten ihm, was er für einen tollen Sohn hat und. Ja. Und dann gesagt, nicht böse sein, aber ich kenne das anders. Ne?
Genau.
So, und mein Vater meinte, nee, Junge, das ist schon so, mein Name ist Kuno Brocke, Professor Dr. Kuno Brocke, ich bin der Vater von Carsten. So, und dann haben die den alle umbringt. Die wollten von ihm also im Prinzip eine Unterschrift und nicht von mir, weil er so toll war. So, und dann sind wir nach Hause gefahren mit dem Auto und dann saß er rechts neben mir. Und dann hat er Folgendes gemacht. Jetzt müssen wir aber über deinen Vortrag nochmal reden. Also da gab es ein paar Stellen, wo ich ernsthaft nochmal mit dir drüber sprechen möchte.
Hat er gesagt?
Hat er gesagt. Unfassbar. Also er hat den ganzen Laufbahn mitbekommen, den ganzen Erfolg mitbekommen, den ganzen als Stolz mitbekommen, auch weil er halt gemacht hat, die Bücher, die ich geschrieben habe. Ich würde es dir zeigen, weil es da hinten steht, wenn du da links hinguckst, da sind so Bücher mit Zetteln drin.
Ja.
Eins davon ist mein erstes, dass sie Stärken oder heißt Stärken, Stärken, Schwächen, Schwächen.
Mhm.
Weil ich finde, wenn Menschen über Stärken reden, reden sie nicht immer über ihre Schwächen.
Ja.
Was fällt ihnen also ein? Stärken. Wenn sie über Schwächen den ganzen Tag reden, dann fallen ihnen ja Schwächen ein.
Ja.
Also finde ich, Stärken, Stärken ist besser, weil Schwächen haben wir sowieso alle.
Ja.
So. Und da habe ich den Buch zurückbekommen mit 15 Zetteln, wo drin steht, was ich alt umschreiben muss. Also das war mein Vater. Und wir haben ihn trotzdem immer geliebt, davon abgesehen. Aber Lob war jetzt nicht seine große Stärke. Ja, und hat uns gut erzogen, weil er hat ja, auch wenn wir es als Kinder dann noch nicht verstanden haben, aber eins haben wir verstanden, Disziplin und Durchhaltevermögen ist wichtig im Leben.
Ja.
Ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber ganz viele erzählen ja heutzutage immer, du musst 2-3 Jahre richtig Gas geben und dann kannst du den Rest deines Lebens Champagner trinken und bist für immer durch und erfolgreich. Ich glaube ja, dass das alle Spinner sind, weil sonst würden wir ja nicht wieder hier sitzen und fleißig sein und uns weiterentwickeln. Wie siehst du es? Was hältst du davon?
Also selbst wenn das wäre, was ich nicht kenne, Ich will bestimmt nicht Champagner saufen, weil wenn man das tut, was man liebt, wird man in der Regel erfolgreich. Und wenn das der Berufung ist und auch anstrengend ist und du weißt selber, du reist europaweit unterwegs, man steht stundenlang im Stau, im schlimmsten Fall in der Vollsperrung. Aber trotzdem, das Ergebnis ist das, was einen einmal erfüllt. Und man darf mit tollen, interessanten Menschen arbeiten. Glaub nicht an das Konzept Work-Life-Balance.
Ich auch nicht.
Ich glaube an den Konzept einfach Vollgas. Das Leben hat 29.750 Tage.
Wenn es gut läuft.
Genau. Und es gibt viele. Und bei den Männern ist es oft früher. Deswegen, ich bin vollen Zügen einfach, vollen Zügen und einfach das Beste draus machen. Im besten Fall eine tolle Familie hinterlassen, dass man halt einfach in seine Kinder auch weiterlebt, wenn man Kinder hat, dass man sich mit ihnen gut versteht. Also ich mit 52, ich hoffe, dass ich dann zum Beispiel im Bereich Abenteuer habe ich Vorbilder, wie zum Beispiel ein Rudi Carneberg, ein Reinhold Messner,
ja.
Albert Fuchs. Das sind so die Pioniere. Das sind
ja, Typen, absolut, ja.
Die haben halt die Sachen gemacht, wo keiner wusste, ob du noch zurück am Leben kommst. Das sind Typen, die dann wirklich über Jahrzehnten Sachen gemacht haben, die ich natürlich bewundere. Und deswegen, ich hoffe, dass ich dann die nächsten weiteren 20 Jahre das Thema Abenteuer machen kann. Mir macht das auch unfassbar viel Spaß. Mir gibt es Energie, wenn ich auch andere Kulturen, andere Menschen sehe, wie die ihren Leben gestalten und sind teilweise viel glücklicher als wir. Und wir würden behaupten, dass die nichts haben. Aber die haben viel. Die haben sich.
Die haben ihre Familie. Ich wollte gerade sagen, ja, die glücklichsten Länder sind nicht in Europa.
So ist es. 100%.
100%.
Ja, 100%. Es wird in Europa auf höchster Ebene gejammert. Und es gibt keinen Grund zum Jammern. Es ist nie perfekt, aber wir haben die Möglichkeit, wir können entscheiden, wir sind in der Lage zu entscheiden, unsere Situation zu ändern, weil wir frei sind.
Was stimmt. Übrigens, weil du Work-Life-Balance sagtest, ich habe nie verstanden, wieso man die Arbeit, das Leben und das Glücklichsein voneinander trennen muss.
Ja.
Habe ich nie begriffen. Weil ich aus meiner Erfahrung festgestellt habe, dass die Menschen, die das, was sie gerne tun, was auch anstrengend sein kann, übrigens Energie kostet, sich weiterzuentwickeln, beruflich weiterzukommen. Es geht ja nicht um Geld. Geld ist kein Motiv für das Gehirn übrigens. Überhaupt nicht. Das ist um Freiheit, wie du gesagt hast. Ne? Ich kann besser Entscheidungen treffen, aber glücklich macht's nicht.
So,
das sind andere Momente eben zum Beispiel.
Ja.
Die machen glücklich. Warum dieser Hype sich so lange gehalten hat oder auch immer noch hält und andere übrigens tatsächlich immer noch glauben, dass es funktioniert. Alle, die Work-Life-Balance machen, also ich erlebe es jetzt hier, ich wohne ja in Pankow, du besuchst mich ja gerade in Pankow, hier gibt es ganz viele, die ihre Kinder noch mit 6, 7 Jahren mit so einem Fahrrad durch die Gegend fahren.
Ja.
Und bei der Straße 15 Mal anhalten und auch sonst vor allem schützen. Ich stelle mir jetzt schon die Frage, wenn die mal Konflikte haben werden in 5, 6, 7 Jahren, wenn es um ihr Berufsleben geht oder ähnliches, also werden ja auch sozialisiert, sich immer geschützt mit einer geschützten Umgebung zu umgeben, weil alle aufpassen. Die werden ja mal erwachsen. Ja. So, der präfrontale Kortex ist mit 21 bis 25 ausgebildet, dann können sie ihr eigenes Leben leben. Jetzt stell dir mal vor, du wurdest immer beschützt. Und jetzt kommen Konflikte auf dich zu. Du kannst es ja nicht verhindern.
Ja, klar.
Was hat dein Gehirn nicht gelernt, damit umzugehen? Weil ich wurde ja immer geschützt. Das heißt, ich habe keine Muster, das heißt im Gehirn myelinisierte Nervenzellen.
Ja.
Also keine Muster, wie ich mit schwierigen Situationen umgehe, wie ich mit Konflikten umgehe, wie ich mit Widerständen umgehe, wie ich mit Angst umgehe übrigens. Weil ich habe ja keine Angst, werde ja immer beschützt. Viele Kinder lernen heute wischen, anstatt zu begreifen. Im wahrsten Sinne des Wortes, iPad.
Ja.
Wird ja gewischt, wird ja nicht mehr begriffen.
Ja.
So, ne, also du bist der beste Wischer, ist ja so blöd. Ne? Also wenn du der beste Begreifer bist, ist irgendwie klüger.
Auf jeden Fall.
So. Und was ich faszinierend finde, machst ja viele Sachen auch extrem. Also für mich extrem. Ich bin ja hier der Softe, ich bin ja der nette Punkohr. So. Für mich ist immer etwas, was ich aus deinen Sachen mitnehme, dass es ein Limit gibt und dieses Limit bin immer ich.
Mhm.
Also ich entscheide, das ist jetzt mein Limit.
Ja.
Ich kann jetzt sagen, wir haben uns jetzt Fahrräder gekauft, neue, so, und Limit war, sie sagt, Mensch, können wir ein bisschen weiterfahren? Und ich dachte, sie meint weiterfahren. Sie meinte aber nur weiterfahren.
Ah, okay.
Na, bei uns 68 Kilometer. Mhm. Dann hat sie gesagt, warum sind wir denn so weit weggefahren? Dann hat sie gesagt, du hast gesagt, wir wollen noch ein bisschen weiterfahren. Sagt sie, nee, wollten nur weiterfahren und nicht anhalten. Ich habe es ein bisschen falsch verstanden. Also wir haben uns ein Limit gesetzt, das wir nicht gesetzt haben, und haben es dann einfach gemacht. Mhm. Und was ist passiert? Nix. Hat Spaß gemacht. Wir haben Sachen gesehen, wo wir mussten Fahrräder schieben und so, weil wir waren mitten im Wald, wir konnten nicht mal mehr fahren. Mhm. Hat Spaß gemacht? Ja. Hatten wir einen Moment? Ja. Mhm. Manchmal scheint es so zu sein, ich weiß nicht, wie du das siehst, dass wir uns Limits setzen, die sind so klein, dass sie uns überhaupt nicht fordern. Und dann manchmal gibt es Limits, die fordern uns. Ja. Da sind wir überrascht und überrascht, dass wir es schaffen. Mhm. Wie siehst du es?
Ja, also ich setze mich gerne Limits, die ich noch nicht kenne, und nehme die Herausforderungen an. Für mich ist Vorbereitung in das, was ich mir vornehme, 50% des Erfolges. Vorbereitung heißt auch, sich von Leuten, die das schon mal geschafft haben, Mentor, so Leute, die quasi das können und es gepackt haben, dass man von die lernt, dann geht man ins Schulung, ins Training, und dann muss man vor Ort natürlich auch durch und im besten Fall auch den Limit, den man sich vorgenommen hat, und wenn es ein extremer Wettkampf ist, dass man es auch packt. Also aufgeben ist für mich keine Option. Die Option aufgeben ist etwas, wo ich dann Chancen verliere. Ich nehme mal noch ein Beispiel. Ich bin überhaupt zu den Ausdauersport, habe davor eine Anradsport gemacht, zum Ausdauersport durch eine Wette, habe diesen Volkstriathlon gemacht, bin rausgeschwommen. Nach 70 Meter habe ich keine Luft mehr bekommen, bin wieder zurückgeschwommen und habe mich an dem Moment gefragt, das kann's nicht sein. Und dann habe ich mich gesammelt, bin dann langsamer wieder reingegangen, habe dann diesen Volkswertung beendet. Am Ziel habe ich dann halt versprochen, ich mache das nie wieder. 3 Tage später habe ich festgestellt, der Ausdauersport ist doch etwas, was gut ist für deinen Beruf als Musiker und mein Job in das Management der Kelly Family. Und dann habe ich angefangen zu trainieren, da habe ich mir einen Mentor geholt, habe ich mir einen Trainer geholt und ein paar Schuhe und ein Fahrrad, habe angefangen zu trainieren, diszipliniert, habe ich dann halt meine ersten paar Marathons gemacht, und dann ein Jahr später hatte ich meinen ersten Ironman gepackt. Beim ersten Ironman kam es dazu, dass ich dann halt auch noch vom Fahrrad geflogen bin, also erst geschwommen, 3,8, dann 180 Fahrrad, aber bei 120 habe ich mich hingelegt aus eigener Schuld, habe mir ein Schlüsselbein gebrochen, bin 60 Kilometer weiter gerade mit einer Hand. Dann kam ich zur Wechselzone, kam der Rennarzt, hat mich angeschaut und sagte, Herr Kelly, Sie sind verletzt, machen Sie doch den Ironman nächstes Jahr. Dann habe ich ihn überzeugt, dass ich für das Laufen nur die Beine brauche. Also hat er mir so eine Schleife gegeben am Arm, so ein bisschen Bandage, und dann bin ich das Marathon gelaufen, bin im Ziel gekommen. Was ich damit sagen will, ist, was wäre passiert, wenn ich beim ersten Volkstriathlon nicht wieder reingegangen wäre? Was wäre passiert, wenn ich ein Jahr später beim ersten Ironman doch nicht den Marathon zu Ende gebracht hätte? Ich wäre heute nicht hier beim Carsten. Ich hätte Carsten nicht als Freund. Das sind die Konsequenzen, die du nimmst, wenn du aufgibst. Und deswegen, das Thema Aufgeben ist für mich etwas, was keine Option ist. Und wenn ich länger brauche, oder es ist härter, oder es ist viel schwieriger, und ich habe es mir so nicht ganz vorgestellt. Es wird halt zu Ende gebracht, und das hat mich weitergebracht, und deswegen never give up, und auch das Thema, egal was ich tue, all in, einfach 100% Einsatz.
Gibt es denn einen Gedanken, der dir durch den Kopf schießt, wenn du an einem, nehmen wir jetzt so einen Zuhörer, der jetzt überlegt, was zu ändern, was zu machen, oder an einer Situation, dass man sagt, ich bin am Scheideweg.
Ja.
Mache ich weiter, mache ich nicht weiter, kämpfe ich nicht, halte ich durch, halte ich nicht durch, komme ich mit meinen Ängsten klar oder nicht, oder habe ich nur Sorgen und aus der Zukunft und spinne mir gerade eine Geschichte zusammen, die es gar nicht gibt und so weiter. Ne? Die meisten Sorgen kommen ja aus der Zukunft, die noch gar nicht erlebt ist. Gibt es dann so einen Gedanken, der dir durch den Kopf schießt, wo du sagst, boah, nö, jetzt nicht. Nö.
Für mich, ich mache das so, dass ich halt mich selbst committe, etwas zu machen, und damit habe ich dann Druck, die ich mir selbst erzeuge.
Ah, okay.
Das heißt, für jemand anderes umgelegt, ein Beispiel, jemand, der mit mir das Race Across America dieses Jahr gemacht hat, fragte mich, ob ich denke, dass er einen Ironman machen kann. Er ist Ende 30 und der ist sportlich, sehr fit, also der ist professioneller MMA-Kämpfer. Dann habe ich ihm gesagt, Uwe, erstens kann theoretisch jeder ein Ironman, muss dafür vorbereiten. Dann hat er mich gefragt, und du, 100%. Und dann hat er gefragt, wie mache ich das? Ich sage, es ist ganz einfach, wenn du wieder in Deutschland bist, du meldest dich an. Dann hat er mir die Anmeldung per Foto, per WhatsApp geschickt. Dann habe ich zurückgeschrieben, 50% gefinished. Also er hat sich committed, er ist genau angemeldet, er setzt sich selbst unter Druck. Das gleiche mit mir, 13. Juni nächstes Jahres gibt's Race Across America. Ich habe Druck, kam zu Carsten, der fragt mich, willst du ein Brötchen essen? Ich sag, nein, ich muss 8 Kilo abnehmen. Also kriege ich Möhren. So läuft das. Das ist da quasi
3 Möhren.
Ja, und auch ein paar Paprika.
Ja, das stimmt.
Das war sehr gut. So funktioniert es. Das heißt, es beginnt natürlich mit der Entscheidung.
Also ich weiß, bei mir tatsächlich, ich hatte, als ich meinen Flugschein gemacht habe,
ja.
Also du musst erstmal rollen lernen, nach dem Rollen musst du starten lernen, nach dem Starten musst du fliegen lernen. Ne? So, es gibt eine Reihenfolge. Doofe beim Fliegen ist, du musst ja landen.
Ja, klar.
So, also das, runter kommst du übrigens immer.
Ja, 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 aber das erste Mal landen ist schon...
Nee, das wird noch viel spannender.
Okay.
Ich brauchte 114 Landungen.
Was?
Um alleine zu landen.
Ah.
Das heißt, ich musste 100, innerhalb von knapp 6 Monaten, bin ich 114 Mal in der Platzrunde rumgeflogen mit dem Fluglehrer.
Okay.
Weil war Seitenwind, war Wind von vorne, ja, war Wind von hinten. Du musst ja diese Centerline treffen in, ja, der Mitte.
Ja.
So, ich war zu hoch, ich war zu tief und so. Und was ich da gelernt habe, ist, die meisten Fluglehrer, ich hatte mehrere, haben Stress gemacht. Die haben gesagt, du bist zu hoch, du bist zu niedrig, gib jetzt Gas, mach die zweite Klappe, vergiss nicht zu funken und so. Also ich, ja, wurde immer verrückter. Und dann habe ich einen anderen Fluglehrer gehabt, Jens, der war so ein alter MiG-Pilot. Also den stellst du einen Stein hin und daneben legst du noch eine Feder, dann kann der losfliegen, der kann alles fliegen. So, okay. so Jens Irrer. Und der sagt, Carsten, okay, ich merke, du kriegst das nicht hin, wird ja immer schlimmer. Jetzt fliege ich mit dir.
Ja.
Und da habe ich etwas für mein Leben gelernt. Der hat mich nicht kritisiert, sondern korrigiert.
Aha.
Der hat gesagt, Carsten, würdest du sagen, du schaffst es? Sondern ich bin zu hoch. Sagt der Mensch, wenn du zu hoch bist, was müsstest du denn machen? Ich sage, eine Klappe setzen? Gute Idee. Also der hat mich es selbst erkennen lassen.
Das heißt, er hat dafür gesorgt, dass du selber dich selbst korrigierst.
Genau. Ich habe mich selbst angefangen, selbst zu korrigieren und wusste nach und nach, 3, 4, 5 Runden, wusste ich dann, naja klar, ist ja logisch, was ich machen muss. Der hat mich also nicht kritisiert, negative Gefühle gemacht, mir Angst gemacht und wie blöd ich bin und, sondern hat mich korrigiert und hat für Selbsterkenntnis gesorgt. Mhm. Und tatsächlich sind wir dann gelandet und dann hat er gesagt, Mensch, traust du dir das zu landen? So. Und die ganzen Fluglehrer standen übrigens alle oben auf dem Turm. Also nennt man das beim Flughafen Tower, Turm, bei den Kleinen nennt man das Turm. So. Und ich stand, also ist er ausgestiegen und hat gesagt, wenn ich oben am Funk bin, dann rollst du zum Rollhalt 26 und dann meldest du die Delta Mike Echo Focus Alpha und dann kannst du Motor und dann machst du den Check und startest. So, und ich gucke so rechts hoch aus dem Fenster, da sehe ich alle Fluglehrer von mir. So, kennst du das, wenn die Hände über den Kopf zusammenschlagen?
Ja.
So standen die da oben auf diesem Turm oder auf dem Tower. Und ich bin also losgeflogen und habe noch so einen Blick gemacht und habe gedacht, wow, was haben die wohl gedacht? So, und jetzt musst du wissen, wenn du in 700 Fuß Höhe bist, fliegt man in der Rechtskurve, so damit man immer die Landebahn sieht. Also man fliegt immer rechts rum, damit man die immer wieder sieht, falls man mal zurück muss, sicherheitshalber. Ja. Und ich gucke rechts aus Fenster, Joey, und da sitzt keiner. Man saß ja immer einer rechts.
Und warum nicht?
Weil ich ja jetzt alleine war.
Ah, und dann?
Na, ich mich erschrocken.
Ah, okay, bestimmt.
Weil jetzt wusste ich, alles, was du jetzt machst, ist Tod oder Leben.
Ja, klar.
Und in der Sekunde, vielleicht kannst du dann dazu was sagen, habe ich für mich erkannt, ich bin tatsächlich der Pilot in meinem Leben.
Mega.
Weil die Sekunde vergisst du natürlich nicht, ja, weil klar, du guckst rechts raus, bist in 700 Fuß, bist in der Luft und denkst, alles, was du jetzt machst,
ja,
ist deins.
Ja, klar.
Bin übrigens 3-mal geflogen, 3-mal gelandet, alles super geklappt. Und dann hat die Fluglehrer gefragt, habe ich gesagt, warum habt ihr alle so doof da oben gestanden? Dann haben die gesagt, wir wussten, wir sehen dich nicht wieder und die Maschine auch nicht. War sehr motiviert. So, was will ich damit sagen? Wenn du unterwegs bist, oder ich hatte natürlich auch mit mir einen Vertrag. Und der Vertrag war, ich werde Pilot.
Ja.
Mir ging es nicht ums Pilot sein, mir ging es ums Fliegen.
Ja.
Ich wollte ja fliegen, ich wollte ja nicht Pilot sein, hat mich ja nicht interessiert. Ich wollte aber fliegen, weil von oben sieht die Welt übrigens anders aus als auf dem Boden. Du kennst es, du warst ja jetzt auch wieder in so einer Maschine unterwegs.
Ja.
Also ich wollte immer fliegen. So, und was ich damit sagen will ist, würdest du das unterschreiben, wenn ein Mensch etwas selbst erkennt, sich vielmehr selbst vertraut und sagt, ich mach das jetzt mal, ich mache jetzt mal einen Vertrag mit mir und ich ziehe den jetzt mal durch. Wer soll mich denn aufhalten? Und es dann auch mal tut, dass er dann in der Lage ist, die er sich vorher hätte nie zugetraut?
Natürlich ist es so. Natürlich ist es so, wenn man mutig ist, wenn man sich was vornimmt, was man gerne machen will und dranbleibt. Ich meine, es machen andere vor. Andere Leute sind auch Piloten geworden.
Das stimmt.
Also da fragt man sich, warum kann er das und ich nicht? Andere haben halt auch Race Across America gefinisht. Warum kann ich das nicht? Also komme ich wieder zurück zu den Alten, wo ich dann sage, hol dir Leute, die das gemacht haben. Wenn du Mentoren hast, wo die merken, du brennst, die geben dir alles. Weil du nimmst ja nichts mit. Und es gibt nichts Schöneres, als wenn du besonders junge Menschen haben, die auch diesen Weg gehen wollen. Und dann hilft man die halt einfach in ihren Weg. Aber die müssen selber die Arbeit machen.
Das wollte ich gerade damit sagen, weil wenn du, es gibt ja Menschen, die haben Erfolg, wie man den auch immer definiert. Aber sie haben ja immer andere Menschen dazu gebraucht. Keiner wird's ja von alleine.
Ich habe vier Kinder und einer von dem vor kurzem sagte, Papa, warum hilfst du mich nicht hier und so und hast du mich gesehen? Dann habe ich gesagt, ich kann dich, ich helfe dich, aber ich kann dich nur 10% von das, was du schaffen musst, geben. Der Rest musst du selber machen. Du musst den Weg selber zu Ende bringen. Ich kann nur für dich da sein und sagen, richtig, falsch. Oder wie dein, sag mal, Pilotlehrer, der sagt, denkst du, dass wir hier richtig sind? Und dann sagst du, ich glaube nicht. Ja, willst du vielleicht was ändern?
Ja, würde ich.
Ich glaube, es ist eine gute Idee, wenn du halt quasi die Klappe wieder aufmachst. Ne? Und ich kann nur sagen, es lohnt sich. Ich sag's nochmal, wir leben in Freiheit und wir haben die Möglichkeiten. Ich finde, was ganz wichtig, wie siehst du das zum Beispiel, für Erwachsenen wie insbesondere für junge Menschen, Umfeld?
Ja, die Sozialisierung, es gibt 5 Phasen übrigens in der Sozialisierung. Die erste ist nach den ersten 3 Lebensjahren abgeschlossen.
Mhm.
Da kannst du dich nicht dran erinnern, aber das Gehirn weiß es.
Ja.
Du kannst dich ja ab dem 3. Lebensjahr erst an dein Leben erinnern. Aber du hast ja vorher laufen gelernt, du hast ja vorher auf dem Top gesessen und du hast vorher greifen gelernt, du hast die Augen-Hand-Koordination gelernt. Aber du kannst dich nicht erinnern, wo du das erste Mal auf deinen Po gefallen bist.
Ja.
So, aber das Gehirn hat sich das gemerkt. Das sind feste Nervenverbindungen, die da gezurrt werden. Mhm. Tatsächlich in den ersten 3 Jahren.
Wahnsinn.
Nach den ersten 3 Jahren lernen wir Sozialisierung. Also als du noch nicht 3 Jahre alt warst, hast du gesagt zu mir, Carsten, du siehst scheiße aus.
Mhm.
Und fandst du total toll. Du konntest nicht lügen. Das nennt man in der Neurowissenschaft Autonomie.
Ja.
So, das heißt, du warst autonom. Du warst nur du und du hast gesagt, was du willst und du hast geschrien. Und wenn du Hunger hattest, hast du so lange geschrien, bis sich jemand kümmert. So. Mhm. Nach dem 3. Jahr lernen wir in der 2. Phase Sozialisierung. Oh, wir leben ja mit anderen zusammen. Müssen wir mit anderen klarkommen. Ne? Also ich will einen Bagger haben zum Spielen und du nimmst mir den weg. Was mache ich denn als 3,5 Jahre? Ich box dich.
Mhm.
Kriegst du einfach eh nicht geknallt.
Ja.
Was machst du? Du knallst mir auch eh nicht. Dann merke ich, ist auch nicht der richtige Weg.
Richtig.
Also bilde ich eine Gruppe. Weil wir nämlich zu dritt kommen mit 4 Jahren und du alleine bist, kriegen wir immer den Bagger. Da lernen wir tatsächlich Sozialisierung.
Okay.
Und zwar so bis zum 7., 8. Lebensjahr. Da müssen wir lernen, mit allen anderen auszukommen. Da fangen wir an, in die Zukunft zu planen das erste Mal. Wir fangen an, so man nennt das erwachsen zu sein, fangen an, Spiele zu entwickeln, wir basteln und so. Das ist der nächste Schritt in der Sozialisierung.
Mhm.
Und dann kommen wir in eine Phase der Sozialisierung, wo wir die Autonomie wieder neu entdecken wollen. Das kommen wir dann so Richtung Pubertät.
Mhm.
Also dann haben wir sozialisiert, sind wir. Die Mutti hat gesagt, um 8 bist du oben, also bist du um 8 oben, du darfst nicht spielen, dann musst du das essen, wird dir Essen gegessen, mal auf den Tisch kommt und so. Ne, kennen wir ja alle.
Ja.
So, jetzt wird Musik gemacht und du kümmerst dich um die Karten. Fertig. Na, es wird einfach getan.
Ja.
Jetzt kommen meine Pubertäten, jetzt entdecken wir die Autonomie wieder und sagen, naja, Moment doch mal. Ich heiße Joey, ich kann ja wohl machen, was ich will, das ist ja wohl meine Sache. Jetzt geraten wir mit denen, die sozialisiert sind, aneinander. Die nennen wir mal in diesem Falle Eltern.
Mhm.
Und Umfeld. Wir machen die größten Sachen. Unser Arbeitsgedächtnis ist noch nicht völlig ausgeprägt, also das im Sinne von Bewusstsein. Wir sind sehr risikofreudig, kennst du ja. Junge Leute, die fahren nach 3 Tagen mit Skiern den Berg einfach runter und schmeißen Stöcker weg. Jeder Erwachsene würde sagen, du musst doch erst mal üben. Außerdem kommt dann weit, der fährt einfach geradeaus.
Mhm.
Und das geht dann in die sogenannte kommunikative Sozialisierung. Wir fangen an, mit uns selbst uns zu unterhalten. Kann ich das? Will ich das? Was will ich werden? Wer möchte ich sein? Wie möchte ich leben? Wie möchte ich meine Zukunft gestalten? Jetzt kommen wir in die kommunikative Sozialisierung, in der wir beide übrigens heute auch noch sind. Und die bleibt bestehen bis zum Ende des Lebens.
Okay.
Also ist letztlich die Entscheidung bei erwachsenen Menschen, so ab dem 21., 25. Lebensjahr, immer eine. Dein Leben ist nicht so, wie du denkst, sondern so, wie du mit dir redest.
Mhm.
Redest du also mit dir, ich schaff das nicht? Ist es sehr wahrscheinlich, dass du es nicht schaffst.
Mhm.
Wenn du mit dir redest, ich habe aber jetzt einen Plan mit mir. Und den Plan habe ich unterschrieben, mit meiner Unterschrift. Und ich stehe zu meiner Unterschrift, also ja. Wertebasiert. Dann ziehst du durch.
Ja.
Das heißt, wenn wir etwas erreichen wollen als Erwachsene und es nicht schaffen, müssen wir eigentlich darüber nachdenken, wie reden wir gerade mit uns. Das ist sehr spannend, weil reden, das Gehirn hört immer zu.
Ja.
Also wenn du da auf deinem Fahrrad sitzt und fährst und sagst, ich bin müde und ich kann nicht mehr, dann fängst du an zu reden.
Ja. Ist es schlimm, wenn man auch mit sich selbst wirklich redet? Und erlebst du das auch oder früher wahrscheinlich, wenn du mit dir selbst gesprochen hast, bist im Auto und deine Kinder sitzen neben dir, dass die dann dich korrigieren und sagen, Papa, was erzählst du?
Na ja, sicher.
Mit wem redest du denn?
Ja, das ist mit mir. Schön, dass ihr auch zuhört. Der Witz hier ist tatsächlich, ist das, machen wir das alle. Wenn du morgens aufwachst, fängst du an zu reden. Jeden Morgen. Also du bist heute Morgen im Hotel aufgewacht, hast wahrscheinlich gedacht, oh wow, früh 8 Uhr, ich muss jetzt aufstehen, gehe ich heute einen Kaffee trinken, gehe ich frühstücken, gehe ich nicht frühstücken. Nee, gehe heute nicht frühstücken. Du fängst an zu quatschen.
Ja, klar.
Ich stehe morgens auf und sage, oh, ich muss pullern. Also gehe ich pullern.
Hm.
Wir reden übrigens den ganzen Tag. Wann hören wir denn auf zu reden?
Wenn man einschläft?
Ja.
Was passiert mit dem Gehirn, wenn du schläfst?
Hast du Bilder.
Du träumst.
Ja, sind Bilder. Keine Sprache mehr.
Keine Sprache.
Du sind träumst. Bilder.
Okay.
Also der Hippocampus verarbeitet deine Sprache, das ist jetzt so ein Zwischenspeicher, und speichert dir den Langzeitgedächtnis ab. Wenn du also jetzt den ganzen Tag mit dir gut geredet hast, was hat der Hippocampus also gemerkt? Du redest den ganzen Tag gut.
Okay.
Was speichert er ab?
Keine Ahnung.
Na gut, wenn du sagst, wenn den ganzen Tag, ich schaff das, ich zieh das durch, ich gebe nicht auf. Was hört er also den ganzen Tag? Ich schaff das, ich mach das.
Ja,
was merkt er sich also?
Ja, dass man es schafft.
Und jetzt speichert er, du schaffst das ab.
Das heißt, es ist der Gehirn ist kein Muskel, aber wie ein Muskel, der, wenn du, sag ich mal, mit dir positiv redest und sagst, ich bleib dran, ich will das. Oder wenn du dann sagst, nee, klappt eh nicht, alles scheißegal.
Ja, das ist, dieses Beispiel, die Muskel wird ja oft verwendet, also auch gar nicht falsch.
Mhm.
Letztlich will das Gehirn Energie sparen, haben wir vorhin schon drüber gequatscht.
Mhm.
So, und wenn du den ganzen Tag denselben Mist erzählst, ich schaff das, ich schaff das, ich schaff das, ich bin das, hast Metaphern, hast Trainer, hast Leute, die dir helfen, dich immer wieder erinnern, dich motivieren und dranbleiben, dann sagt er irgendwann, kannst du dir das nicht auch mal merken?
Mhm.
Dann sparst du Energie.
Mhm.
So haben wir ja laufen gelernt. Und dann speichert er das ab. Wenn du jetzt den ganzen Tag schlechte Gedanken hast, kritisierst, böse mit dir bist, ängstlich bist, dein Blutbild sich übrigens ja auch verändert, ne? Katecholamine sind dazu, Kampfhormone, Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol, du bist gestresst, du schwitzt, dann merkt er sich, Angst, merke ich mir jetzt mal. Dann merkt er sich Angst. Dann wachst du morgens auf und das Erste, was du hast, ist Angst.
Angst vom
Existenz. Vor Existenz, Zukunft.
Ja.
Ich weiß gar nicht, du kennst ja, es gab ja vorher ganz viele Bücher darüber, aber die meisten Sachen, die wir uns vorstellen, dass sie passieren, passieren ja gar nicht, wenn wir ehrlich sind.
Mhm.
Wir denken ja nur in die Zukunft negativ.
Was passieren könnte.
Was passieren könnte, was nie eintritt. Aber wenn wir es erwarten würden und darauf hinarbeiten, dann finden wir es ja auch.
Also ein paar Mal war ich halt in lebensgefährliche Situationen.
Mhm.
Nur als Beispiel. Ein Wettkampf über die Amazonas. Du läufst eine Distanz von 220 Kilometer als Selbstversorger. Du trägst 8 bis 10 Kilo Gepäck, weil du deine ganze Nahrung schleppen musst. Und du hast Klamotten und dies und das. Bei diesem Rennen, der, sag ich mal, von der Fremdenlegion organisiert war, du unterschreibst am Start dass du halt bei eigener Gefahr dich bewegst.
Wenn du nicht mehr wiederkommst, Pech gehabt.
Pech gehabt, so ist es. Ne? Und du sorgst auch natürlich auch für keine Sicherheit, sondern halt, wenn du da zufällig den falschen Tier erwischt, dann macht er dich kalt, so ungefähr. Da habe ich mich verlaufen. Da habe ich mich verlaufen und da habe ich auf einmal Angst bekommen. Und Angst ist ein Problem, weil Angst führt, also Todesangst, da kriegst du gar keine Luft mehr. Da bist du gar nicht mehr in der Lage, irgendwie normal zu denken. Und diese Angst hat so angefangen, meine Panik zu steigen. Jetzt fragt man sich, warum. Okay, erstens ist es so, ich hatte kein Wasser mehr. In der Amazonas, in der Jahreszeit, in der Regenzeit, du hast 30 Grad warm und du hast so 80-90% Luftfeuchtigkeit. Das heißt, du dehydrierst sehr, sehr schnell. Jetzt hast du das Problem, du hast Wasserstellen, aber du sollst das Wasser nicht trinken, weil das Wasser halt quasi vergiftet ist. Teilweise so schlimm, dass wenn du das Wasser trinkst, wirst du blind. Weil die Tiere, die saufen, aber gleichzeitig auch pullern die rein, sterben die auch noch drin und das Wasser ist verseucht. Das heißt, das, was ich in dieser extremen Situation gelernt habe, ein paar Mal, wo ich dann halt in Gefahr war, hohes Gefahr, ist Ruhe. Ruhe zu bewahren, dass man keine Fehler macht über Panik und die Stimmung. Stimmung halt, sich zu motivieren, zu überleben. Und diese zwei Elemente, das heißt Ruhe und Stimmung, sind für mich zwei Elemente, die ich gelernt habe, wenn es dann halt wirklich gefährlich werden kann oder gefährlich ist.
Tatsächlich ist Angst von dir nicht steuerbar. Angst entsteht in der Amygdala, da ist so ein kleines Säckchen dran, da sind die Katecholamine drin, die sind also im Gehirn schon drin, die werden dann in der Nebenniere produziert und da abgelegt. Falls du mal Angst brauchst, ist schon mal da. Ne? Sicher ist sicher, sollte überleben sicher.
Ja.
Ne? Ist ja, Angst ist ja eigentlich was Gutes, sollte jetzt überleben sicher.
Klar.
Normale Menschen haben ja eigentlich gar keine Angst, sondern Furcht. Und Furcht ist, was könnte denn passieren? Weil wir müssen ja keine Angst haben. Also wir sitzen jetzt hier im Sessel und könnten Furcht haben. Was könnte morgen passieren? Ja. Und jetzt würde das mit uns aber heute was machen. Das ist ja Furcht. Was könnte alles passieren? Was könnte sein? Und so weiter. Ich kenne dein Gefühl übrigens perfekt, weil ich in meiner Flugausbildung hat mein Fluglehrer den Motor ausgemacht.
Und
hat gesagt, Motorausfall.
Und
wenn du denn so aufs Fenster guckst vorne und da dreht sich ein Propeller und der steht dann immer gerade vor dir. Bei mir heißt das Erstarrung. Das heißt, ich saß so in der Maschine und blieb so sitzen.
Das heißt, du hast einfach...
Null.
Schock.
Schock. Und irgendwann sagte der nebenan, du weißt schon, dass wir abstürzen, wenn du jetzt nichts machst. Und ich sag, dann mach. Ich wusste nicht, was ich machen sollte.
Das heißt, du warst überfordert.
Ich war völlig raus.
Und das hat der aus dem Kalten gemacht?
Aus dem Kalten. Einfach, der hat drüber ergriffen, ausgemacht. Und sagte, Motorausfall. So, und ich gibt ja diese Typen, Erstarrung, Flucht oder Kämpfen. Ne? Das sind ja die drei Sachen.
Ja, klar.
So, ich war erstarrt.
Okay.
So, und dann hat er natürlich gesagt, hat er eingegriffen, sonst wäre ich ja abgestürzt.
Ja.
Dann sag ich, jetzt mal meinen Motor mal wieder an. Kann dir ein Motor ausgehen, oben? Ja, du hast aber nur einen Karsten. Ja, dann müssen wir den üben. Also haben wir Motorausfall trainiert.
Okay.
Zum Schluss hat es übrigens den meisten Spaß gemacht bei der ganzen Flugausbildung. Da geht man auf 3000 Fuß, dann machst du den Motor aus und der Prüfer sitzt neben dir und sagt, sie müssen trotzdem landen. Und dann sagst du, klar, ja, kein Stress. Weil es gibt ein System, wie man ohne Motor landen kann. Ein Flugzeug kann nicht abstürzen.
Nee,
weil es gibt einen Gleitwinkel. Also es gibt immer einen Winkel, wo es nachher genau in der Luft bleibt.
Okay.
Und wenn du den kennst, kannst du den Flugplatz suchen und kannst da landen. Muss man als Pilot einfach nur wissen.
Okay.
Ich falle also ja nie runter.
Ja.
So. Also deswegen kenne ich Erstarrung sehr gut, weil ich habe mich überhaupt nicht mehr bewegt. Bumm, so. Und tatsächlich habe ich nichts anderes gemacht als du. Es ist ein Ding. Bleib ruhig und atme und konzentriere dich auf den Moment.
Genau.
Jetzt fuhr ich beim zweiten Mal, bin ich runtergefahren.
Ja.
Hab geatmet, hab nochmal geatmet, weil so schnell fällt man ja nicht runter.
Ja.
Da hab ich gedacht, okay, was musst du jetzt machen? In der Luft bleiben ist das Wichtigste. Aviation, fliegen. Dann kommt Navigation. Wo willst du denn hin? Also erst mal weiterfliegen. Bei dir heißt das erstmal überleben.
Genau.
Erstmal Wasser. Erstmal überleben ist der wichtigste, die Erkenntnis. Und geht nur, wenn du wieder zurückkommst. Atmen runterfahren, runter, Gehirn runterfahren und sagen, okay, was ist eigentlich Klarheit schaffen? Was ist eigentlich zu tun? Okay, du sagst, ich brauche erstmal Wasser und dann muss ich später nach dem Wasser, wenn ich genug getrunken habe, bin ich nicht mehr dehydriert, dann kann ich mich wieder um den Weg kümmern.
Mhm.
Und im Berufsleben ist es auch so. Wenn du weißt, du hast eine Situation, da komme ich nicht weiter, dann wäre es doch klug, mal zu reflektieren und mal anzuhalten. Wie weit bin ich eigentlich gekommen? Was habe ich eigentlich schon geschafft? Ja. Habe ich schon mal Höhen und Tiefen überlebt? Hatte ich schon mal so eine Situation? Ging es mir schon mal dreckig? Da ich heute hier sitze, muss ich es ja irgendwie geschafft haben, da rauszukommen.
Mhm.
Dann kann ich es ja wieder schaffen. Wer soll mich denn hindern? Und diese Konzentration, dieses Runterfahren, dieses Atmen sorgt dann dafür, dass wir danach eine Route suchen können. Also, was muss ich jetzt tun? Brauche ich wieder mehr Termine? Muss ich wieder fleißiger sein? Muss ich mehr wissen? Muss ich lernen? Muss ich mir einen Coach holen? Muss ich bei dir dann einen Trainer holen? Muss ich gucken, wo haben die gesagt, finde ich jetzt Wasser? Vielleicht an den Blättern, wenn es geregnet hat oder was auch immer.
Ja.
Du wirst eine Lösung gefunden haben.
Genau.
Und das war Navigation.
Mhm.
Und was ist das Dritte? Das Dritte ist Communication in der Fliegerei. Also du hast immer den Dreierschritt. Und Communication heißt, kann ich jetzt kommunizieren? Kann ich mir jetzt Hilfe suchen? Mhm. Kann ich jetzt mit jemandem reden? Gibt es ein Notfalltelefon oder was auch immer? Die meisten Menschen, die ich kenne, machen es genau andersrum. Sie haben ein Problem und reden drüber.
Mhm.
Anstatt erstmal zu fliegen. Also erstmal, was muss ich eigentlich tun, um weiterzukommen? Als erstes wird gequatscht. Kennst du auch aus den Büros und
sagst,
heute war schlimm. Ja. So, ich denke, nee, flieg da erstmal weiter.
Ja.
Dann guck mal, wo musst du eigentlich hin?
Ja.
Und dann kannst du kommunizieren.
Ja.
Und das ist die Grundregel der Fliegerei. Erstmal weiterfliegen, erstmal in der Luft bleiben, im Beruf bleiben, wieder Erfolg haben, wieder durchhalten, weiterlaufen, dranbleiben, mal gucken, was als nächstes kommt. Dann orientieren und dann kommunizieren und nicht umgedreht. Und das hast du gemacht.
Und warum? Ich sag mal, ist das ein Menschphänomen? Woran liegt es, dass nicht alle, aber viele Menschen sprechen immer über das, was nicht klappt, über das, was über Frust und über alles, was, sag ich mal, negativ ist.
Weil es uns auffällt. Wenn du etwas sehr Erfolg, nehmen wir mal an, wir gucken jetzt bei den Nachrichten, es kommen nur gute Nachrichten.
Ja.
So. Würde das dich überraschen? Wenn nur alles ist normal.
Ich würde mich freuen, ja.
Ja, aber würde dich jetzt nicht nervös machen.
Nein.
Du fährst heute Abend ja nach Köln, weiß ich.
Ja.
So. Ich sag dir, wenn du in Köln ankommst und alles ist gut gelaufen, kannst du dich nicht an die Autofahrt erinnern.
Stimmt.
Jetzt hast du aber ein LKW, der eine Notbremsung neben dem anderen LKW macht. An den kannst du dich erinnern.
Aber sowas von.
Das ist die schlechte Nachricht.
Ja, also
das heißt, unser Gehirn ist darauf zu programmiert, etwas, was außerhalb der Norm ist, zu entdecken.
Ja.
Die Frage ist, wie gehe ich jetzt damit um? Suchst du alles außerhalb der Norm?
Mhm.
Findest du alles?
Ja.
Suche ich danach nicht?
Ja.
Finde ich so nicht?
Ja.
So, das heißt, immer wenn etwas sich ändert, reagieren wir. Das nennt man übrigens in der Neurowissenschaft Erwartungsenttäuschung.
Okay.
So ist das, ist der offizielle Name.
Ja.
Aber das ist der einzige Grund, warum ein Gehirn lernt.
Ja.
Erwartungsenttäuschung, das ist das Wort.
Verstehe.
Also, du hast eine Erwartung an dich und es klappt nicht. Du gehst ins Wasser, nach 70 Meter drehst du um.
Genau.
Wer war jetzt enttäuscht?
Ich.
Wer hatte erwartet, durchzuschwimmen?
Ich und anderen.
Na, du wolltest ja durchschwimmen.
Ja, klar.
Also, jetzt wolltest du diese Erwartungsenttäuschung nicht durchhalten.
So,
was hast du gemacht?
Ich bin enttäuscht.
Nee, du bist wieder hingegangen.
Ah ja, genau, ja.
Du hast die Erwartungsenttäuschung genutzt, um etwas draus zu machen.
Genau.
Als du laufen gelernt hast, bist du hingefallen?
Natürlich.
Ohne einen Weg, 100 Mal. So. Aber dein Gehirn hat ja gesehen, und du wurdest übrigens immer gelobt beim Laufen lernen, das fanden wir dann als Kleinkinder total toll, also haben wir Laufen gelernt. Ich wollte unbedingt Pilot werden. Um Pilot werden zu wollen, musste landen können. Konnte ich nicht, hast du erzählt. Ich wurde immer enttäuscht. Also habe ich so lange weitergemacht, bis die Erwartungsenttäuschung weg war. Also für alle, die heute zugehört haben, was bleibt von den 29.750 Tagen, die wir hoffentlich alle auf diesem Planeten bleiben oder länger, wenn es geht. Aber wenigstens das wäre ja schon mal schön. Was für eine Erkenntnis nehmen wir heute mit? Ich fange heute mal an und du beendest den Podcasten. Einverstanden?
Okay.
Was nehme ich mit? Erstens, ich bin dankbar, weil ich einen Menschen kennengelernt habe, den man lieben muss. Also man liebt ihn übrigens nicht, sondern ich. Wieso? Weil Glaubhaftigkeit immer voraussetzt, dass man keine Geschichten erzählt. Und Joey erzählt einfach keine Geschichten, die er nicht kennt, die er nicht erlebt hat. Und ich war bei ihm jetzt zu Hause, jetzt ist er bei mir zu Hause und wir verstehen uns, als wenn wir uns 10 Jahre kennen. Ist meine Empfindung. Ich finde es einfach nur menschlich großartig. Mein Schatz hat mir gestern gefragt, bist du schon aufgeregt? Und dann habe ich gesagt, nö, Joey kommt ja, bist du nicht aufgeregt? Nö, wieso? Weil ich Menschen kennenlerne und so gute Menschen und Inspiratoren. Ich habe heute auch wieder eine Menge mitgenommen und gelernt, bereichern mein Leben. Und auch ich habe ja, wenn alles gut läuft, diese paar Tage auf diesem Planeten. Und dass du heute die Lebenszeit verbracht hast mit mir, die ja auch begrenzt ist, fordert von mir höchsten Respekt ab und ein großes Dankeschön, weil ich weiß, du fährst heute noch zurück nach Köln. Du bist gestern erst in Berlin angekommen. Also ich sage Danke und wenn ihr die Möglichkeit habt, Joey persönlich kennenzulernen, auf seine Vorträge zu gehen, euch inspirieren zu lassen, gebe ich euch einen Tipp. Macht es unbedingt, weil auch ihr habt nur 29.750 Tage, wenn's gut läuft. Ich danke dir für deine Lebenszeit, dass du hier bist und ich werde dich nachher, wenn die Kamera aus ist, auf jeden Fall noch drücken. Müsst ihr jetzt nicht sehen, ist dann privat.
Und ich danke, dass ich in Berlin bei dir zu Hause sein darf, in deinen Headquarters, in deinem Büro, wo du halt hier jede Woche Menschen einfach begeisterst, Mut gibst, ihren Weg verstärkt zu gehen. Awareness, dass wir diese 29.750 Tage haben, dass wir das Beste draus machen und dass man Menschen einfach Hoffnung gibt, dass es doch Licht am Ende des Tunnels gibt. Und wenn ihr eine Möglichkeit habt, dann besucht die Vorträge von Carsten, ich meine es ernst. Und ich mache diese Arbeit schon bald seit 20 Jahren, fast so lange wie Carsten auch. Das Thema Coaching, das Thema einfach Menschen Mut zu geben, die zu motivieren, sie ihre eigenen Wege verstärkt zu gehen. Und das ist eine tolle Arbeit. Und ich sag's auch immer, dass man selber als jemand, der Coach, genauso viel oder mehr lernt von den Menschen, die da sind, weil jeder Mensch selbst hat Wege gefunden, was der andere vielleicht auch gut gebrauchen kann, dass es sich lohnt, der Austausch. Wir wissen, Bildung ist immer die Zukunft. Es wird sich immer was verändern. Es lohnt sich. Besuch Carstens Vorträge, kauf sein Buch, informiert euch, weil Impulse von Menschen, die was vorgelebt haben und meisterlich was beherrschen, gigantisch. Und ist klar, das Thema Brainset, unser Gehirn ist der Pilot, der uns steuert mit unserem Körper. Wenn man das gut beherrscht, wird man halt einiges im Leben vielleicht noch stärker schaffen. Also Carsten, es ist eine Ehre. Und ich bedanke mich und ich bewundere deine Arbeit. Ich habe dich oft verfolgt und uns verbindet sehr, sehr viel. Vielen, vielen Dank nochmal. Bis bald, bleib alle gesund und danke für deine Lebenszeit. Und im besten Fall haben wir nicht 29.750 Tage, sondern halt vielleicht 35.000. Dankeschön.
Nothing changes, if nothing changes.